Zukunft der Kirche, Zukunft. Da seid ihr bei mir, bei dem Richtigen, hoffentlich. Mibi versteht sich, also Mibi steht für Arbeitsstelle, missionarische Kirchenentwicklung und Diakonieprogramme. Das ist so, dass das auf der KD und Diakonieebene in Deutschland festgelegt wurde. Wir müssten doch mehr zusammenarbeiten. So eine Art Joint Venture ist das im Jahr 2019 gegründet. Wie gesagt, ich bin erst seit 4, 5 Monaten dort. Naja, insofern kann ich jetzt noch kein Ergebnis aus dieser Zukunftswerkstatt präsentieren, sondern wir haben gerade letzte Woche Klausur gehabt in Magdeburg im Grünhaus. Ich glaube, da waren wir wohl echt. Und haben uns überlegt, was heißt das eigentlich so, das Think Tank und Zukunftswerkstatt nochmal neu durchzusetzen. Was ich allerdings damit auch sage, ihr habt hier jemanden gebeten als Referenten, der eine evangelische, landeskirchliche, volkskirchliche Stimme hat. Ja. Das ist so mein Deckel, den ich einbringe. Ich bin zwar Grenzgänger hier und da in Gemeinden, die Tafel, da gehe ich extra hin, in den Pastor. Also ich bin nicht so eng, dass ich sage, nur Landeskirche, aber mein Problem ist der Landeskirche nicht. Und auch bei der Klausur letzte Woche, auf uns an, bei uns an unserer Arbeitsstelle gehen die Einsparungen nicht ganz ja, unberührt vorbei. Also wir müssen 30% über Kosten, Personalkosten einsparen. Und ein gestandener Referent brennt bei uns, sagte dann, oh, wird schon irgendwie werden. wir wurschen uns da durch. Und das war für mich so sinngebend, dieser Satz, weil ich erlebe öfter, dass wir über die langen Linien und Horizonte unserer Kirche wenig diskutieren können. Also wir sehen den nächsten Schritt, so 5, 6 Jahre in der Badischen Landeskirche, im Programm Kiewer 2032. Das sind so die Horizonte, da haben wir 30% weniger Gebäude und so weiter. Was. Also so, was denn dann? Also die Narrative, die mir da so begegnen bei diesen Prozessen, ist, wir werden weniger. Das ist irgendwie klar. Ja, da gab es mal diese Freiburger Studie und die hat da dann so ein erstes in den westlichen Landeskirchen ausgelöst. Und wir werden ärmer. Deswegen, das ist jetzt noch nicht unbedingt eine geistige Zukunftsperspektive. Was immer zwischen den Zeilen zu lesen ist, wir müssen mehr kooperieren, aber irgendwie aus einer Not heraus auch. Also wir werden multiprofessioneller, wir werden jüngerer. Und wir wollen aber trotz des Rückbaus, wir wollen das auffangen durch Innovation. Denkt dann so ein bisschen hier eben betriebswirtschaftliche Logik. Das sind innovativ und können da mit dem Schrumpfen vorbei Wachstum generieren. Was mir allerdings auffällt bei unseren Reden über die Zukunft, das sehr stark vaterähnlich ist. Wir denken immer aus unserer Organisationsform heraus, in dem Fall eben evangelische Kirche, wie wir es gewohnt sind. Da ist eine Kirche, ein Pfarrer, eine Kirche, eine Hierarchie und dann zieht man das einfach nach vorne aus. Was kaum ein Blick ist, sind die vielen Initiativen, die so überall im Lande wachsen. Ich bin ganz begeistert und auch freut, was ich auch hier höre und sehe. Das ist meist nicht im Blick, dass das auf Kirchen wie so Christen ist. Sondern Kirche definieren wir zumindest in Großkirchen, was ist verfasst die Kirche, was ist Institution. Die ganzen Migrantenströme und Gemeinden, die verändern unsere Radikalität, wenn wir überhaupt auf dem Schirm, was da auf uns zukommt, was uns das verändert, wie uns das auch geistig belebt. Letztes Jahr einen Missionswissenschaftler aus Malawi erlebt, der in England wohnt und der sagte, ja, die Christen in London haben für eine Erweckung gebetet. Und jetzt kamen sie, sie liefen nur ganz so aus, als sie sich gedacht haben. Weil wenn man alle Menschen, die einen Migrationshintergrund in London nimmt, zusammennimmt, sind es inzwischen mehr als die typisch immer Amerikaner oder Engländer warten. Das heißt, hier passiert eine Veränderung. Haben wir die, wenn wir in die Zukunft drehen, auf dem Schirm? Und auch die globalen Großwetterlagen, das ist ein politisch los. Man wirkt über Kriegstüchtigkeit, dass tatsächlich in der Richtung etwas passiert und man weiß, wie wird es auf Kirche tangieren? Oder das Klima beispielsweise. Und deswegen würde ich die Frage eigentlich gerne ein bisschen drehen und fragen, welche Welt wird es denn sein, wer wir sind? Wie wird sich Kirche danach inkarnieren? Ich würde die Frage lieber so stellen, weniger von dem her kommen, wie es jetzt schon ist. Das war sozusagen ein Vorspruch und man könnte natürlich sagen, okay, der Herr, das hast du schon ein bisschen angedeutet, Klaus. Wir folgen unserem Auftrag und wie es wird, das überlassen wir dem Herrn. Das kann man so sehen. Ne? Ich bin in diesem Frühjahr oder im Herbst ein Interview mit ihm gehört mit Klaus Leppnies. Ihr seht ihn hier, ist ein Politikwissenschaftler. Und er macht die Krise der Demokratie, die wir gerade in unserem Land erleben, führt er zurück auch auf die Zukunftsvergessenheit der Politik. Er sagt, Demokratie war immer damit verbunden, dass es ein Versprechen auf eine bessere Zukunft gibt. So hat sie sich durchgesetzt. Mehr Gerechtigkeit beispielsweise für verschiedene Berufe. Und er sagt, Demokratie lebt davon, dass man sagt, wo man nie will. Und das fand ich auch bezeichnend, ist, Demokratie ist nicht ein An, sondern vom Prozess. Ich gehe alle 4 Jahre in Wingeln, das sind die formalen Abstimmungsprozesse und Entscheidungsprozesse, sondern Demokratie mit einer Vision und vor allem von einer Erfahrbarkeit von Verbesserungen, zum Beispiel, ich habe mir Wohnraumsystem zu tun, wenn das nicht mehr erlebbar ist, fragen wie viele Leute, ja, warum soll ich noch dieses System? Und das Bedrückende natürlich ist, dass die Visionen haben, gerade die sind, die Demokratie in der Stadt ist. Also Visionen sind durchaus nicht uninteressant und unwichtig, auch in der Kirche nicht. Schon etwas älter ist der Cycle of Congregation. Das ist Risto Saarinen, der hat es schon in den 80er Jahren. Das habe ich ich als Zulehner gefunden. Er sagte, christliche Gemeinschaften durchlaufen auch einen Lebenszyklus. Auch so eine Fiktion, mit der wir auch vielleicht besser die andere Radio.
Hallo.
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 Hallo. Aber wir haben es Ihnen angefangen, ja, wir sind so cool. Dazu. Ja, also nochmal, ja. Der Herr Saarinen, Martin Saarinen, der sagte, es gibt so eine Art Lifecycle of Congregation. Und auch kirchliche Gemeinschaften durchlaufen einen Lebenszyklus. Geburt, Kindheit, Reife, groß wie die Aristokratie. Und dann kommt als nächstes die Bürokratie. Kirchliche Organisationen sind sterblich. Und auch er meint, wie lebendig ist eigentlich wäre eine Organisation aus einer Vision herausgeht. Ein starkes Bild geht dahin zu sagen, die Gemeinschaft, das Programm, die Administration müssen durchwoben sein, schon diese Geburtsvision. Wir sind immer wieder durchfallen. Auch im Fortgang einer Organisation. Denn diese Geburtsvision wirkt reinigend und daran bemisst man dann auch die Reformation und die Umkehr und die Erneuerung. Interessant ist nun für unseren Kontext, dass Altwerden einer Organisation selbst dann an, wenn die Kraft der Vision nachlässt. Das ist das Zeichen des Altwerdens einer Organisation. Dann schreibt er, dann kommt die Zeit der Jubiläen. Wir haben jetzt 10 Jahre Erprobungsräume in Bayern. Da habe ich gedacht, oh, müssen aufpassen, das bin jetzt nicht selber Bayern. Dann kann man wieder weitergehen. Und jetzt zitiere ich ihn mal ein bisschen. Es bleibt zurück eine gut verwaltete, selbstzufriedene, aber alternde Gemeinschaft. Wenn die Gemeinschaft verloren geht, agiert nur noch die Administration, also die Verwaltung, die Überlust in visionsarmen Strukturen. Geht dann mehr um Geld als um Gott. Bisschen zugespitzt könnte man sagen, eine sterbende Kirche wird erfolgreich verwaltet. Nein. Also, das, was ich bemerkenswert finde, dass er erstens mal diese Vergänglichkeit von Organisationsstrukturen auf den Plan ruft, was sicherlich im freikirchlichen Kontext nicht überrascht will, aber tun seine Landeskirche in eine geheime Fiktion, das würde man so bleiben. Und zweitens, dass er sagt, in jedem Moment dieses Zirkels gibt es eigentlich was Neues möglich. Eine neue Vision, neue Reform, neue Aufbruchstimmung. Ja, das ist die Auferstehung aus dem Organisationstod, wie er sagt. Ich schaue noch mal ein bisschen weiter zurück in das Alte Testament. Auch Israel kennt nämlich solche Zeiten, in denen die Propheten nicht mehr sehen und nichts mehr hören. Das waren die dunklen Jahre in Israels Geschichte. Erinnert euch vielleicht 1. Samuel 3. Der Prophet, dessen Augen schwach waren, er sah nicht mehr viel. Die Lampe Gottes im Tempel war aber noch nicht über. Und da heißt es eben, in jenen Tagen waren die Worte des Herrn selten, Visionen waren nicht häufig. Und der Merkens, der das erkennt, die Geschichte, Gott beruft hier nicht den Angstträger, die Angstträger, sondern den Saul. Also Gott auf die Box. Und sie wissen oft, wie es weitergeht. Samuel seinerseits erhört die Stimme, die hier dargestellt ist, die Szene. Nur Samuel weckt ihn und denkt, das klingt, als wäre ein lieber Schaden. Leg die zur Ruhe, das ist da. Das ist doch nicht mehr so erwarten. Das macht mich nachdenklich, diese Szene. Vielleicht zählt auch unseren Gemeinden oder auch neben den Gemeinden. Menschen, die Gott beruft und sie kommen zu uns und wir schicken sie vielleicht wieder schlafen, sagen, das ist alles nicht so ernst, wie mit der Spinne im Leben. Evi, wir wissen, wie es weitergeht, immerhin dämmert es ihm nach dreimal, dass da doch mehr dran sein muss. Vielleicht ist das ja der größte priesterliche Dienst, den wir auch tun können, dass wir Menschen ermutigen, dieser Stelle selbst nachzugehen, auch wenn wir sie nicht mehr haben. Ja, auch das kann uns lehren. Es gibt also Zeiten, in denen die Kraft der Vision schwach ist. Aber Gott ist nicht verstummt. Visionen kommen nicht durch die Angstträger. Vielleicht sind wir dumm. Mal sehen. Ich möchte jetzt, das war sozusagen meine Einführung, meine Einstimmung auf das Thema Zukunft und Visionen, ein biblischer Blick, eine Organisationsentwicklung, eine Politik. Und ich selber habe, wenn ich so jetzt Visionen anmahne, natürlich eine mitgebracht, aber mehr ein Bild und weniger eine Vision. Und da geht es eben weiter. Gestern, ich glaube nur, der wird hier auch einige Personen erkennen. Ein Bild, was für mich in den letzten Jahren sehr sprechend geworden ist. Es ist weniger ein Zukunftsfoto als vielmehr eine Prozessbeschreibung. Ich möchte gerne die Kirche und den Wald vergleichen. Und damit meine ich nicht die evangelische Kirche, sondern die Kirche zu Christi. Das ist ein Bild, mit dem Wald aus dem national berührt, besonders in Deutschland. Das ist ja so ein Nationalsymbol der Deutschen, wie das Elias Canetti genannt hat. Das an dem Bild gefällt mir auch, kommt aus Gottes Schöpfung. Es ist kein künstliches, technisches Bild. Ja, und die Idee dazu ist uns gekommen, gemeinsam im Gespräch. Ich sehe hier auch noch ganz rechts den Landesbischof. Ich bin mit ihm vor 2-3 Jahren war das bei der Ordinantenbürste, wo ich für die Prädikanten immer dabei war. Sind wir durch den Harz gewandert. Also eigentlich ist es eine Harzwanderung, so von 4-5 Stunden. Ja, das sah aber eher so aus. Also kein Rauschen, Fichte, ein gemütliches Wandern durch dieses Haus, das war mehr so unverhaust und zügig. Und das hat was mit uns gemacht. Wir kamen dann ins Gespräch, geht es uns als Kirche nicht ganz ähnlich. Ich nehme euch mal mit auf die Wanderung, einfach mit Frau Wilder. War im April. Was ihr hier links seht, ist da unten in Ilsenburg. Und links sind nicht etwa Bäume, die noch entlaubt sind, sondern wo das Laub noch voll sind, sind alles Fichten, die abgeschoben sind. Noch stehen. Und die Wallung führt zu dem Ziel Forsthaus Lessenburg. Und das sah 2015, habe ich leider kein eigenes Bild gefunden. Da sah es so aus, also Sitzraufe und Fallen und so. Und als wir dann 2022 Rupp waren, war das eher so, wir kennen den Baum hier, diesen markanten, was ist mir hier? Und da war alles so an Wand gegangen, das war es eher so. Also ein Forsthaus fühlt sich eigentlich groß an. Jetzt könnte man natürlich uns einfach sagen, okay, wir erleben in Deutschland den Abschied von der Wohnungskultur. Gerade was den Wald angeht, würde man das so sagen müssen. Und auch gleichzeitig sagen, es ist ihre Altstätte, das stirbt. Das sind eigentlich spezifische Formen von Wald, die hier nicht mehr offenbar keine Zukunft hat, weil es zu warm ist. Die Fichte in Rheinland-Pfalz, der häufigste Baum in Deutschland, wenig Zukunftschancen. So weit, so gut. Jetzt kommen meine Parallelen zu kommen. Kirche, wie gesagt, ich habe hier sehr stark den volkskirchlichen Mainstream-Blick. Aber das war ja geradezu das, was uns ausgemacht hat, über Jahrhunderte ein relativ uniformes Kirchenwesen. Mit standardisierter Form. Aber wir müssen aufpacken. Ja. Okay. Ja. Okay. Durch nochmal durchgehen. Ihr könnt es nicht ertragen, ja. Ja, die Folien. Also ich habe noch gelernt in meinem Studium, dass man bitte schön bei agendarischen Beutelsens nicht von der Form abweichen soll, weil das ja gerade das Unterscheidungsmerkmal, also konfessionell gesehen, unseres Gottesdienstes beispielsweise zum katholischen, zu der katholischen Messe, dass man ein gewisser geprägter Ablauf der Uniform, wenn ich in Urlaub fahre, in die Nord- oder Ostsee treffe, genau den gleichen Gottesdienst wie ich führe. Das macht uns raus, ja, den einen wie den anderen. Das könnte man durchaus mit ein bisschen Fantasie vergleichen mit den Fichten, die im Rheinland sind, überall gleich stehen. Wahrscheinlich auch den gerade zu das Qualitätsmerkmal, die sind überall gleich sind. Wir sollen ja nicht anders sehen. So ist das Bild, was ich gelernt habe. Da sind wir inzwischen weiter, aber so ist das, was ich. Geht mal weiter, ja? Aber auch hier muss man eben aufpassen, das ist ein bisschen zu einfach. Es gibt keine Maisperre 2.0 und der Fichtenbestand ist an vielen Stellen auf dem Takt. Das ist auch ein Bild, ein relativ aktuelles Bild aus dem Thüringer Wald im Winter. Sieht sehr schön aus, als wäre nichts passiert. Die Fichte hat eine Zukunft und die Pfarrgemeinde auch, so wie wir es kennen, aber eben nicht überall. Und eigentlich könnte ich meinen Vortrag jetzt schon schließen mit der nächsten Folie und könnte sagen, okay, wir führen das in den Fall. Peter Spartel von der Hochschule Eversweide sagt, die großflächige Pflanzung im Reinbestand gehört der Vergangenheit an, das Zauberwort ist der Mischwald in funktionell unterschiedlichen Baumarten. Also Tiefwurzler, Flachwurzler, unterschiedliche Höhen, unterschiedliche Altenhäuser. Und wenn wir das gut mixen, dann haben wir einen Zukunft, weil der resilienter kann sich die Umwelt besser. So weit, so gut. Ja. Und lange Zeit war das auch so, das Credo der Kirchenentwicklungsszene. Man hat gesagt, Mixed Ecology oder Mixed Economy, ihr kennt das noch aus der Fashionsbewegung in England, Warren Williams hat dieses Wort geprägt vor über 20 Jahren. Also, es ist nicht nur die Pfarrgemeinde, dann gibt es ein Preschix oder gibt es vielleicht eine Schule und das alles sind kirchliche Räume, wie wir das nennen. Und in diesem Zusammenspiel sind wir resilient. Macht auch voll Sinn und stimmt auch. Aber führt es weit genug. Ich muss allerdings leider noch einen Schritt zurückgehen, weil das faktische Leitbild unserer EKD-Kirchen immer noch im Kampf ist. Also wir sind auch noch nicht mal so weit zu sagen, die Fichte in Frage zu stellen. Ich weiß, wie schwierig das ist, auch Gruppenzubäume zum Beispiel, in das Normalsystem zu integrieren, ob das sinnvoll ist, nochmal eine Frage. Aber sie normal an dem Finanzsystem, an dem System der Entscheidungen zu beteiligen, das ist schon. Und sie verpassen alle noch auf die Fragen. In den meisten. Wo ich dann sage, wird das mal Fichtenskreis. mich für mich auch prägend war eine Begegnung in unserem Predigerseminar ein paar Jahre, wo ich mit den Touren mit dem Dozenten da gesprochen habe, was für ein internes Leitbild vermitteln wir dann eigentlich, wenn es also gerade in Kybernetik-Kursen, also so eine Kirchenentwicklung gibt. Und da war relativ klar eigentlich noch das. Man fragt sich ja, oh, das Ding wird nicht die Zukunft, das wisst ihr schon, und klingt ein bisschen belehrend, aber es war ein Bewusstsein, was sie sagten, ja, keine Alternative. Was soll in den Sand sein? Und das habe ich eher als Problem ausgemacht, als zu sagen, wir kleben an dem. Gar nicht unbedingt, aber die Frage ist, was denn da? Okay. Darf ich sagen, das war es doch sehr gerne. Eine Frage beinhaltet eine Aussage. Mein Eindruck ist, dass das mittlerweile in Worms und Kirche doch schon ziemlich viele verstanden haben. Mein Eindruck, und die Frage wäre, teils zu dem, mein Eindruck ist, dass alle irgendwie auf einen Stuhl weiter sozusagen warten, der jetzt entscheidet, das abzuschaffen, und man im Stuhlkreis sitzen gar nicht so ganz genau weiß, welcher Stuhl denn dann jetzt verantwortlich wäre, Parochien abzuschaffen.
Martin, das Problem ist, glaube ich, und das ist mir in den Mittenberger Gespräch klar geworden, man löst sich nicht von dem alten Leitbild, weil man denkt, es müsste jetzt ein neues kommen, das es ersetzt. Ich glaube, auch das ist eine Illusion. Es wird nicht das eine Bild geben, was das andere Bild abgibt. Das heißt, wir geben auch eine Diversität von Bildern zu, die also auch auf Tragflächen
Ja, aber dieses alte Bild müsste ja zumindest mal aufgeweicht werden, damit es nicht mehr bindet.
ja, jetzt die Frage, an wen sich der Appell richtet. An
Ja, das
Gewissen,
meine ich,
an die.
dass es diesen Schul im Schulkreis sozusagen nicht gibt.
Gute Frage. Ich gehe ein Stück weiter. Ich versuche so ein bisschen noch weiterzukommen, auch argumentativ. Aber ja, ich gebe dir recht, dass wir die Landwirte da nicht mehr sind. Aber meine jetzt Alternative trotzdem noch wieder ist. Ich bin mit diesem Beispiel schon ein bisschen länger unterwegs, habe ich gesagt. Es gibt in Quedlinburg ein Institut für Waldschutz, ein Bundesinstitut ist das. Und es wird geleitet von Hendrik Hartmann, einem Forstprofessor für Forstwissenschaft, der in Jena war, jetzt in Göttingen lehrt, der das Institut leitet. Er selber hat in Kanada länger im Wald gelebt. Ein uriger Typ. Mit dem bin ich im Gespräch. Ich habe bei Michael Herbst mit ihm darüber einen Podcast gemacht. Das erzähle ich euch. Wenn ihr da mehr hören wollt, könnt ihr das gerne anhören. Und er sagt, das Problem sind die Mischwaldbildung, das ist auch der Mischwald leidet. Ja, wir haben das jetzt bei einem Waldzustandsbericht 2025 gesehen, dass die Fichte noch relativ intakt ist sogar. Aber dass andere wollen, die Buche, die Kiefer, die Eiche, eigentlich auch so ihre Probleme haben, und die Eschen haben das Triebsterben, weil die kommen alle endlich mit den veränderten klimatischen Bedingungen auch nicht zurecht. Insofern zu sagen, wir diversifizieren sind einfach nur löst wegen zu mit. Und deswegen denke ich, wir müssten ein bisschen tiefer finden. Und ich glaube, so ist noch eine Kirche. Nicht einfach nur nach Formen, Strukturen fragen. So wie gestaltet, die Gestalt. Das ist auch wieder das, die Parallele, die mich an den Wald erinnert. Ich sich überlegt, das ist die Trockenheit nach 2018, die ihn so stark zugesetzt hat, in dem System sogar auf Kirche, das ist auch mit geistlicher Ausdauer. Ich halte es für eine geistliche Frage, eine geistliche Krise, der wir stellen. Und noch etwas, was das zu stark beim Wald das meiste, also nicht das meiste, aber mindestens die Hälfte des Verstandes von dem Raum, also was man sieht, dass man sagt, irgendwie verordnen im Wurzelbad. Ja, und dort müssen wir ansetzen und nicht uns von dem Einungsbild sozusagen fälschlicherweise retten. Ich halte zum bestimmten Beginn der Säkularität gar nicht meine Säkularität der Gesellschaft, sondern die wir haben, für ein größeres Problem. Als welche Rolle, dass die so ein bisschen Fichtung ist. Oder auch so Bogenfrauen, das war. Insofern auch da der tiefe Blick führt uns weiter. Schöne Parallele ebenfalls zum Wald. Noch eine Parallele, die das
Die des Sterbenden, das vielleicht auch ein bisschen gemütlich macht, Wälder sind einfach wahnsinnig trägiges Thema. Und was Hendrik Hartmann im Gespräch so deutlich macht, er sagt, das Tempo des Wandels und der fordert eigentlich schon wohl. Die Betriebszeit wird so lang, ich kann ja gar nicht wissen, wenn ich heute was anpflanze, was in 80 Jahren die richtige Antwort für mich sein wird. Kann ich schlecht nicht wissen. Und ich vermute auch, die Wandlungsprozesse, in denen wir stecken, sind nicht unbedingt das Problem, aber das Änderungstempo ist einfach gigantisch. Ihr kennt diese Theorie von der Liquid Modernity, die ist auch schon 25 Jahre alt. Das heißt, dass eigentlich das einzige Kontinuum Zygmunt Bauman in Soziologie aus England, der sagt, das einzige, was eigentlich das Kontinuum darstellt in unserer Zeit, ist das Gefühl der Veränderung. Also, das alles sich immer alles ständig ändert. Das ist noch das einzige Kontinuum. Und dort sich auch zuerst einzustellen und zu sagen, wir entwickeln ein neues Leitbild oder wir passen uns an und dann kommen wir eine neue Form von Wald oder Kirche, ist in dieser Dynamik nicht bedeutend und das ist eine Dynamik und Komplexität ist nicht möglich einfach. Das ist etwas, was das Bild verschärft und deswegen sage ich, hier sehen wir mal ein Bild, den Hendrik, der sagte, also jetzt zu hoffen, über ganz leichte Rezepte an komplexe Problematik in den Griff zu kriegen, das ist nach Spur. Dieser nächste Satz, den finde ich wunderbar, den würde ich gar nicht für die Kirche unterschreiben. Ich glaube, wir müssen grundsätzlich was ändern in der Art und Weise, wie wir über das nachdenken, wie wir auf der Welt. So, das sind wir eigentlich schon mittendrin bei dem Thema, was ich gerne realisieren möchte. Also nicht zu stark von dem ausgehen, was wir haben, sondern uns mal ganz neu ansetzen. Und in diese Richtung möchte ich mit euch. Eine verstörende Einsicht ist auch ein Satz, den er in dem Podcast gesagt hat, Modric. Dem Wald ist es doch egal, wenn wir wollen es ja. Wenn man das dann bei dem Hart sich anschaut, wo eigentlich nichts mehr am Wald erinnert, war ich so ein bisschen überrascht, dass er so einen Satz sagte. Ja, er sagte, das ist trotzdem noch ein Wald, auch wenn man ohne nichts sieht. Er sagte, der Wald war jetzt eigentlich dramatisch für uns. Wir brauchen den Wald für Erholung, zu forstwirtschaftlichen Zwecken, also Wirtschaftsfaktor. Auf den Wald. Dann wird man noch respektieren. Und vielleicht wie wäre das, wenn wir auch so eine Kirche sehen, ja? Und was macht das dem Reich Gottes, wenn ein Kirchenklima Dinge verliert? Vielleicht ist das, was wir erleben, wie diese Abbruchprozesse und auch das Schrumpfen mehr dramatisch für uns, aber nicht umsonst für die Kirche. Ja, dazu möchte ich euch, wie ich die einladen, das so zu verstehen. Und ich will das untermauern mit wieder in Lippen, den Harz, den Ausflug Wald. Und den Slogan, wer wissen will, wie so ein Wald steht, also im Harz schon, wenn du weißt, mal liegen, gerade der Nationalpark, die versucht nämlich spannende Sachen. Die machen nämlich nichts. Also um Nationalpark. Die bieten Totholzwanderungen an. Das ist das Einzige. Während die Ranger erklären den Leuten, warum sie eben nicht machen. Lassen die Bäume gehen. Rein zufällig, eventuell Parallelitäten. Sie sagen, Totholz ist wichtig für die Zukunft. Kleines Beispiel. Wenn eine Fichte umfällt, dann stirbt, kann sie bis zu 100 neue Fichten auf ihrem Stamm, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen,
getroffen,
wachsen dann nach dem Stamm. Man nennt das Kadaververjüngung. Das ist ein drastisches Wort, aber wie wäre das, wenn wir auch das übertragen, dass im Humus des Alten bei Tradition ganz viel Neues nachwächst. Dafür muss es auch sterben. Dafür muss man Abschied nehmen. Aber da kann ganz viel Neues machen. Das ist so ein wunderbares Bild. Wenn man das Fußballcenter aus dem Wald alles rausfährt, dann sind solche, Ja, also die Ranger werden hier im Nationalpark und sagen, lasst das Tier halt stehen, im Wald wird es auch kühler und das Wild kommt weniger rein, da gibt es weniger Pfiffe und so weiter. Ich bin jetzt kein Forstexperte, aber ihr könnt das da alles nachsehen. Das seht ihr auf der Webseite, könnt ihr das nachschauen. Und ich bin, war ich da in Trübeck, als ich noch in EKM war, das ist für uns ein Tagungszentrum im Nordharz, dann bin ich durch den Harz gefahren. Hier gibt es eine Straße im Ostharz, wo ich immer durch den Wald gefahren bin und dann eben in 2, 3 Jahren war das dann so. Und ich habe mir die Mühe gemacht, mehrmals bin ich dann da ausgeschrieben, habe Fotos geschossen und wenn ihr seht, es ist ja, man erstmal denkt, das ist kein Wald mehr, aber das stimmt ja nicht. Tatsächlich kommt ja viel nach. Das ist im ersten mit Gestrüpp, so Himbeeren, Birken und Eschen. Auch wieder Tüchten. Der Rechse erst nach, dann müssen wir mal rüber. Und das ist für mich das Verheißungsvolle und kreative Bild, was tatsächlich bei dieser Parallele Kirche-Wald passiert. Es gibt einen Forscher, Francis Allais, ein Franzosen, der jahrzehntelang gerade in den tropischen Regenwald und Wäldern geforscht hat, was ist eigentlich denn die Adaptation? Er stellte fest, der Regenwald kommt wieder. Und Menschen müssen sich bitte nur zurückziehen. In den tropischen Wäldern dauert das 600 Jahre, in 1000. Und er hat auch diese Phasen ermittelt, also kommen die Pionierbäume, die hat man eben gesehen, da kommen die Postpionier, der Glacier Sekundärwald. Und der Primärwald. Und seine Forschung galt halt im Primärwald. Das ist hochspannend, schaut euch das mal an, geht immer nach. Er sagt zum Beispiel beim Primärwald, da ist es häufig selten. Das heißt, die Baumarten sind eigentlich sehr häufig auch und sind ganz selten. Weil es so viel Diversität gibt, das System ist so komplex, dass selbst die Baumarten, die quasi sind, nur alle 2. Also mit anderen Worten, da kommt ja was nach, gebt mir nichts. Und haltet es raus, wenn es mal so aussieht wie dort im Harz. Und apropos Harz, diese schönen Vorher-Nachher-Bilder, die auch vom Nationalpark veröffentlicht werden, um ihre These sozusagen im Umgang mit dem Wald zu stützen. Und ihr seht hier das Foto etwa unterschiedliche Jahre und aber vom gleichen Blickwinkel aufgenommen. Und was dort passiert im Laufe der Jahre. Da soll ich mit, habe ich jetzt 3 davon, ich lasse euch damit kurz rein. Ich wünsche mir, dass wir dieses, was soll lachen kommen, dieses Stück, die Pionierbäume stärker in den Blick gehen. Und das ist eine Sache, die wir in der EKM genutzt haben und auch in vielen Fällen auch tatsächlich stärker im Blick sind in großen Kirchen, auch in katholischen Kirchen, die verprobungsvoll. Und wir haben da in den 10 Jahren 124 Schlüssel. Siehst du nicht, wie bei euch vorgestellt. Die Projekte und haben dann als Jury dann über die Schwiege zum Führer bekommen. Wahnsinnig kreativ. Und der Leiter des Gemeindedienstes, der zum Buchmann, das gesagt hat, man, seitdem ich diese Jury bin, mache ich mir keine Sorgen mehr in Zukunft der Kirche, weil ich sehe das dann ja. Die vielleicht erstmal übersehen werden können. Aber die kriegen so preislich vor, und sagt, so, jetzt kann ich so gut sein. Ich will das nur hier erwähnen. Ich möchte vielleicht nicht im Einzelnen drauf eingehen. Ich würde sagen, da wächst viel. Und das ist dick. Ja, und auch mal diese Negativszenarien. Gehen wir mal glücklich. Interessant finde ich, dass wir und auch gerade diese Erwartungsschwanken ihrer Haltung her nochmal was ganz anderes mitbringen. Sie sind viel Experten in einem Teller, Fehlerfreunden. Prozesshaft und lernend unterwegs. Verschwinden danach nach 3 Jahren wieder und auch nicht schön. Aber es war eine neue Pflanze im Reich Gottes. Okay. Wie gesagt, ich will das hier, wir können ja gerne Nachfrage stellen, aber ich möchte unser Thema deswegen ein bisschen abkürzen. Was heißt das denn nun? Ich möchte in den Praktizierungen zu Handlungsströmen kommen und sagen, Was kann man dann eben tun, wenn es nicht dieses eine neue Leitbild gibt? Hände drauf und sagt, Wald, probiert aus. Macht einfach, macht verschiedene Sachen. Und macht die Leitfrage bitte ja nicht zu eng. Die Vorschriften, die Möglichkeiten, vielleicht offen, so gut es geht. Und ich würde genauso mit in der Kirche sagen, ich bräuchte also die Prediger, müssen die so ein Toolkit kriegen für das Experimentieren. Soziale Orientierung, es wird überall anders aussehen. Lernt das, lernt auf den Kontext zu hören, auf Gott zu hören und dann seid vorbereitet. Eine zweite Handlungsoption, ich bin schon beeindruckt von manchen Waldarbeitern, die so bewusst auch abschieben. Hier mit der Forstamtsleitung von Schleiz habe ich auch öfter zu tun, die von dem Schmerz der Waldarbeiter berichtet, wenn so 130 Jahre alte Fichtenstämme fällen müssen. Das macht was mit ihnen, sagt. Das ist die Arbeit, ihre Arbeit, die sie, die Arbeit der Vorgänger, die sie da innerhalb weniger Tage müssen abarbeiten. Und so glaube ich, wir müssen auch stärken unser Kirchen nach dem schauen, was wir abreißen. Das macht es auch emotional, mental mit uns. Mit der Arbeit der Zukunft. Also Abschiede feiern und trauern, wie die übrigens hat eine Toolbox dazu entwickelt, Exum, ganz frisch hier, wenn euch das interessiert, Exum. Findet ihr im Netz bei mir und so weiter. Rückbau, wo nötig, wo uns die Gebäude hindern, aber ich würde auch da sagen, lasst es doch manche stehen, lasst doch ruhen lassen, wo nötig. Wenn es ein Kirchengebäude erstmal nicht stören, was erhaltet ihr doch, wer weiß, was in 20 Jahren läuft, wieder für Neues weg. Oder vielleicht auch das Gebäude ohne Gemeinde, ohne Fassung, und kann es mit sich kriegen. Totholz kann eine wichtige Funktion haben. Das fragt ihr auch. Ich glaube, wir brauchen auch ein Mindset. Hier bin ich wiederum Wald, denn eigentlich das Bild dessen nicht los. Ein Sturm, der ist leider das Lübecker Stadtwald ist. Das ist der Lübecker Stadtwald, das findet ihr im Netz, der hat einen ganz anderen Limit. Der sagt nicht, wir halten uns an Vorgaben der Landesregierung, sondern wir schauen, was der Wald uns gibt und nehmen das, was uns gibt. Und gehen nicht danach, wir sind jetzt heiß erwachsen und jetzt ist gerade die Fichte angesagt, jetzt ist gerade die Eiche angesagt, ich will nur nie raus. Und er sagt, was ist denn eigentlich da, wenn der stand? Und danach richten wir uns. Mit anderen Worten, in so einem Waldraum ist es ja nicht immer gleichförmig. Das sind komplexe Systeme und die sind auch zufällig, sind auch ein D-Deck. Und deswegen können wir sie gar nicht voraussehen. Er sagt, wir im Lübecker Stadtwald, unser Ziel ist nicht, möglichst viel wirtschaftlich rauszuholen, sondern wir wollen, dass ein lebendiges, dynamisches Wettersystem. Das ist unser Ziel. Und darauf müssen wir uns eine Steuerung einstellen, weil wir können eigentlich nur werden. Das heißt, ich würde sagen, wir müssten uns auch kirchlicherweise unsere Logik umdrehen, unsere Steuerungsfantasien endlich mal lassen und sagen, was Gott tut und dort Flip machen. Auch wenn es in Pappel wirken sind, wenn ihr nicht mehr die schönen Früchte, die man gerade wechseln, während schöne Dachstühle zu den Rand, aber noch. Nochmal Zitat von Hendrik Hoffmann, der sagte, die Schäden am Wald, ich muss hier mal vorlesen, was steht hier drin. Die Schäden am Wald sind ja nur eine ganz persönliche Perspektive des Menschen. Das sind ja keine Schäden, das sind ja einfach Dynamiken, die da ablaufen. Und wenn wir das zulassen, dass vielleicht die Birken und Pappeln kommen und wir anerkennen, dass das auch Wald ist, was da kommt, und im Nachlauf die Industrie vielleicht bessere Methoden entwickelt, um auch mit Birken und Pappeln was zu machen und nicht nur mit Fichten, dann sind wir doch ganz gut damit. Also zu sehen, was bringen wir dabei, was wächst da? Von daher Kirche bilden, nicht mit unserer Fantasie, mit unserer Steuerung. Ideen, ja. So, wie viele Minuten habe ich noch? Habe ich noch fünf?
Okay, stopp.
Ja.
Ja,
Dessen. Jetzt komme ich zu dem, wo ich habe noch mal größer das schon ein Weile, denn das ist fast ein ganzes Konzept. Eigentlich ist das im Prinzip das, was wir im nationalen Verkaufsmann machen, nämlich für lass die Natur mal sich selbst entwickeln. Kann man jetzt viel dazu sagen. Jemand, der das stark gehoben hat, ist Fort Mondio. Ist ja so, dass die EU auch 10 Biotope europaweit ausgewiesen hat. Also wir entwickeln diese, wir trinken das Zentimeterhaus zum Beispiel, ist eine mit dem Biolink-Konzept, zu bauen die Dämme zurück und lassen mal sehen, was da passiert. Mal sehen, was da passiert. Ein praktisches Rewilding-Projekt, allerdings ungeplant, ist Tschernobyl. Wir sehen ja da nach so vielen Jahren verseuchter Landschaft, dass dort die Tiere gesäugt werden, zum Beispiel das Wildpferd, der Wolf selbstverständlich etc. Das heißt, die Diversität des Ökosystems steigt enorm. Das Problem ist für uns vom Zulassen her, wir wissen nicht, was sich da entwickelt. Das ist für Menschen und zur westlichen Provenienz nicht schwer auszuhalten. Im Nationalpark Harz, die Pädagogik dort arbeitet, die Leiterin der Pädagogik war keinem, der wird auch in Kontakt und sagt, das Schwerste ist der Prozessschutz. Eine Feuerwehr kommt, die Kommunalverwaltung, die Touristen, die da sagen, wir müssen doch repariert meißen und für die Feuerwehr, wenn wir das alles stehen lassen, dann sind das über das Brände aus. Oder was sagt der Tourist, der auf den Brocken fährt, und da stehen diese furchtbaren Baumstämme, das können wir doch nicht zulassen. Wir müssen das alles bebeugen, hier schön ordentlich. Und Deutsch, wenn ich mal sagen, ja, es ist für uns eine Zumutung. Es gibt natürlich auch Fazit von mir. Überlassen wir den Paras jetzt wieder gehen. Das ist das Bild von Steve Tracer, der da gegeben hat. Überlassen wir den Paras jetzt in der Kirche gehen. Es mag jetzt in diesem Kreis nicht unstößt wirken, aber bei anderen, ja, ist nicht anders. Was man im System im Kontext macht, kann ist natürlich, man kann Anreize setzen, man kann im Team Systeme intervenieren. Was zum Beispiel eine Pionierrolle hat hier. Was für Bäume brauchen wir? Ich glaube, für uns eine Frage. Wenn die ganzen Migrantenströme sind, das eigentlich Samen, die sind ja anders ja ziehen, und die Kälte der Zukunft ausmachen. Und wie sorgen wir aber dafür, dass sie bei uns wachsen können? Was für Keystone Species, das sind bei jeder Wolf zum Beispiel so Schützenprädatoren, die das ganze Ökosystem nochmal verändern. Wie wäre das, was können wir da im technischen Platz vielleicht eigentlich für welche Anreize können wir da einsetzen? Ja, da habe ich schon gesagt, Shifting the Baseline, das ist auch so ein Konzept von Rewilding, was ich toll finde. Wir hatten mal eine, so eine Themensynode, Christian, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, zum Thema Visionen Zukunft war in Lübeck damals. Wir haben sehr viel Energie reingesteckt, um genau diese Zukunftsbilder mal so abzugreifen. Und siehe da, was ich gezeigt habe, dass sehr stark wir von dem herkommen, was wir vielleicht in der Kindheit oder was, wo wir einfach, wie wir geprägt sind. Das ziehen wir aus und verlängern das, idealisieren die Zukunft. Und so stellen wir uns die Und, das Tolle an dem Wilding-Konzept ist zu sagen, da sehen wir mal, was Gott möglich machen kann und versuchen nicht zu konservieren, was nach uns möglich ist. Die Conservation Areas, einen Zustand zu erhalten, den wir gesetzt haben, den wir vorfinden, und nicht zu gucken, was eigentlich von Gott her schöpfungsmäßig ist. Ja, ich bin am Ende. Brauche, glaube ich, auch neue Grundlagen, um zu verstehen, was eigentlich wirklich passiert. Ich möchte mit dem Bild hier enden, weil das bringt was für mich auf den Punkt. Wenn ihr mich fragt, wie also Kirche in Zukunft aussieht, würde ich sagen, so ein bisschen wie fest, dass wir bei euch anfangen. Wir sagen es nicht, um mich jetzt hier einzig zu bleiben. Ich glaube wirklich, dass Kirche eher den Charakter des Netzwerkes haben wird, wird ökumenisch sein, baut auf den Erbe der Vergangenheit auf. Es ist geistig verbunden.
Ja, das ist so das, was im Untergrund uns alle verbindet mit unserem Ökosystem. Die Wurzeln, die sozusagen sagen, kommunizieren und so. Will ich jetzt nicht überstrapazieren, weil da gibt es auch Leute, die das in Frage stellen, aber auf jeden Fall sind im Untergrund verbunden. Aber nach oben hin sehen die alle verschieden aus. Da gibt es das Totholz, was uns Energie gibt, was uns wertvolle Nährstoffe gibt. Also mit diesem Bild, was da vereint, was da findet, das schürt sich bei.
Free audio post-production by Alphonic.com.